Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt sie heute Silke Hane. An einem stürmischen Montag im politischen Sinne, wie auch mit Blick auf das Wetter, über Letzteres ziehen wir hier gleich eine erste Bilanz und sprechen über Rechte und Pflichten in Sachen von Versicherten, die Schäden zu verbuchen haben. Außerdem bis 17:30, wie der Coronavirus die Flugbranche und Hongkong wirtschaftlich schwächt. Und als erster nicht englischsprachiger Film ist das Sozialdrama Parasite aus Südkorea als bester Film mit einem Oscar prämiert worden. Wir fragen, wie tief ist die Kluft zwischen Arm und Reich in Südkorea? Und der Autobauer Daimler verschärft offensichtlich seinen Sparkurs. Betriebsräte scheinen alarmiert. Sturmtief Sabine ist über Deutschland hinweggefegt. Strom, Bahnfahrten, Flugverbindungen fielen bzw. fallen aus. Aktuell liegt das Zentrum des Geschehens im Süden. Zuerst getroffen hatte der Orkan den Westen des Landes. Dort in Düsseldorf hat Vivien Leue die bundesweiten Entwicklungen heute für uns im Blick. Frage an Sie. Es wurde viel und eindringlich vor dem heranziehenden Sturm gewarnt. Welche Schäden konkret lassen sich heute Nachmittag jetzt schon verbuchen?
Auf jeden Fall kann man sagen, weniger als befürchtet. Natürlich gab es umgestürzte Bäume und auch zuhauf und dadurch auch Schäden wie Autos, die kaputt gingen, weil sie unter den umgestürzten Bäumen geparkt waren. Häuser, zum Teil wurden ganze Giebel beschädigt und die Menschen mussten noch in der Nacht ausziehen, weil dann das Dach kaputt war. Das sind alles Schäden, die man von Stürmen kennt und die so auch erwartet worden waren, aber sich tatsächlich in einem relativ, ich sage mal, normalen Rahmen abspielen. Es gab Winterstürme wie Kyrill oder Lothar, die weitaus größere Schäden verursacht haben. Da gibt es so eine Darstellung des Rückversicherers Munich Re, der auch davon spricht, dass Kyrill zum Beispiel einer der größten Stürme war, was die Schäden anbelangt. Lothar 1999, da spricht man heute umgerechnet von 14 Milliarden Euro gesamtwirtschaftlichem Schaden und daran wird der jetzige Sturm wohl nicht rankommen. Gesamtwirtschaftlich, aber wenn man darauf guckt, weiß man auch noch gar nicht, wie hoch die Schadenssumme ist, weil da muss man natürlich mit reinrechnen, welche Umsatzausfälle haben zum Beispiel Bahnen oder Fluglinien. Welche Ausgaben hat auch die Deutsche Bahn zum Beispiel, um die ganzen Gleise wieder freizuräumen? Also Summen kann man hier noch nicht nennen, aber durchaus die Einschätzung geben, es ist nicht so schlimm gekommen wie befürchtet.
Jetzt haben Sie die Versicherer bzw. den größten Rückversicherer Munich Re angesprochen. Was zahlen denn Versicherungen im Fall von Verbrauchern?
Da das Sturmtief Sabine tatsächlich Orkanstärke hatte, zahlen sie bei Sturmschäden, wenn es eine Wohngebäudeversicherung gibt. Und die gibt es bei den meisten Gebäuden. Sturmschäden ab Sturmstärke 8 werden dann übernommen. Das heißt, Fenster sind kaputt gegangen, Ziegel sind irgendwo hingeflogen und haben etwas beschädigt. Zum Teil, wenn dann in der Wohnung etwas beschädigt wurde, in dem Haus, gilt es auch, die Hausratsversicherung mit in den Blick zu nehmen. Auch da sind Sturmschäden mitversichert und wenn man dann aber möglicherweise die Ziegel von dem eigenen Dach sind dann in das Fenster des anderen Hauses geflogen, dann muss man schauen, ob das die Haftpflichtversicherung deckt. Also es gibt ja verschiedenste Versicherungen, die das größtenteils, was gestern abgelaufen ist und heute auch noch im Süden tobt, ja, mit abdecken. Beim Auto muss man schauen, ob man Teilkasko, Vollkasko versichert ist. Also wer sein Auto tatsächlich schlecht unter einen Baum geparkt hatte, der hat bestenfalls eine Teilkasko versichert, dann kriegt er das auch wieder.
Das heißt, es gibt aber auch Fälle, in denen die Versicherung nicht zahlen.
Ja, vor allem dann, wenn man fahrlässig gehandelt hat. Das ist jetzt nicht der Fall, wenn man unterm Baum parkt, weil das ist in vielen Straßen anders nicht möglich. Aber wenn man zum Beispiel trotz der ganzen Warnungen einen Gartenstuhl, der relativ leicht ist, auf der Terrasse hat stehen lassen, nicht gut befestigt hat und der fliegt dann zum Beispiel durch die Fensterscheibe, dann kann es sein, dass der Versicherer sagt, hier machen wir ab, also hier kürzen wir die Leistungen und das ist dann auch gerechtfertigt, weil jeder muss natürlich schauen, dass er das Risiko gering hält. Generell sollte man aber prüfen, auch im Hinblick auf die Zukunft, bin ich noch ausreichend versichert, weil solche Stürme kommen. Und die Versicherer sagen auch, Stürme in Verbindung mit Starkregen, und die sind wiederum ein spezieller Fall, die sind manchmal nicht in den Versicherungen mit drin. Also lieber noch mal checken.
Vielen Dank, Vivien Leue, mit Informationen rund um Sturmtief und Versicherungsschutz. Ja, unter anderem haben Fluggesellschaften heute viele Flüge gestrichen. Die schränken ihr Angebot aber übrigens in diesem Jahr nicht nur außerplanmäßig, sondern ganz gezielt ein. Vor allem das Angebot für Inlands- und Europaflüge sinkt. Und weniger Angebot heißt auch teurere Tickets. Das sind die Aussichten des Lobbyverbands der deutschen Luftverkehrswirtschaft, BDL, über die Hintergründe. Jetzt der Bericht von Dieter Nürnberger.
Eine globale Wachstumsdelle 2019, Kritik an der steigenden Luftverkehrssteuer in Deutschland und Unsicherheiten wegen Handelsstreitigkeiten und der Ausbreitung des Coronavirus. Die Bilanz des Bundesverbandes Luftverkehrswirtschaft BDL ist deshalb eher durchwachsen. Zwar konnten die deutschen Fluggesellschaften 2019 noch um 1,3% zulegen, doch liegen sie damit unter dem internationalen Durchschnitt, so Klaus-Dieter Scheuerle, Präsident des BDL.
Weltweit ist die Verkehrsleistung der Fluggesellschaften um 4,2% gewachsen. Das ist zwar weniger als 2018, wo wir 6,5% verzeichnen konnten, aber dennoch immer noch ein sehr hoher Wert. Europa insgesamt lag ziemlich genau auf dem weltweiten Durchschnitt.
Als Gründe für die geringeren deutschen Zuwächse nennt der Dachverband vor allem eine schwächere Konjunktur, die sich besonders im zweiten Halbjahr 2019 bemerkbar machte. Allerdings liege das Angebot an den deutschen Flughäfen immer noch auf hohem Niveau. Beispielsweise 9% über dem Wert von 2016, dem letzten Jahr, in dem Air Berlin noch voll im Markt war. Die damals zweitgrößte deutsche Airline war 2017 pleite gegangen. Die Folge waren aufgebaute Überkapazitäten der Käufer und der Konkurrenz, deren Abbau auch 2020 noch eine Rolle spiele. Die so oft zitierte wachsende Flugscham wegen ökologischer Bedenken sei somit nicht der Grund für das derzeitige Schrumpfen der hiesigen Kapazitäten, so der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Zum wiederholten Mal aber Kritik an der Luftverkehrssteuer. Diese wird nach einem Beschluss des Klimakabinetts der Bundesregierung ab April angehoben. Bei Inlandsflügen oder innerhalb der EU von 7,50 Euro auf 13 Euro. BDL-Chef Scheuerle sieht hierin einen Wettbewerbsnachteil.
Wir halten das für das falsche Signal und appellieren an die Politik, den Flickenteppich von nationalen Einzelsteuern endlich zu beenden.
Der Dachverband der Branche will aber ökologische Innovationen vorantreiben. Stichwort regenerative Kraftstoffe. Entsprechende Produktionsanlagen sollten dann auch durch die Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer aufgebaut werden. Schwierig zu prognostizieren seien die Auswirkungen durch das Coronavirus. BDL-Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow sorgt sich eher um den Frachtverkehr. Der Passagierflugverkehr von und nach China sei ohnehin vergleichsweise gering.
Die 1% sind doch eine sehr überschaubare Größe. Etwas anders sieht es in der Luftfracht aus. Wir haben immerhin 15%, die zwischen Deutschland und China abgewickelt werden. Das zeigt, welche große Relevanz der Warenverkehr zwischen Deutschland und China hat.
Der globale Luftfrachtverkehr war schon 2019 rückläufig. Es gibt somit einige dunkle Wolken am Flughimmel. Für den weltweiten Markt erwartet der BDL für 2020 wiederum ein leicht geringeres Wachstum. Für den deutschen Markt sei sogar ein Minus beim Luftverkehr möglich.
Dieter Nürnberger berichtete aus Berlin. Das Coronavirus sorgt auch über die Flugbranche hinaus zunehmend für wirtschaftliche Schäden, zuvorderst natürlich in China, wo bis heute Zwangsurlaub im ganzen Land herrschte. Einzelne Unternehmen dürfen nach wie vor nicht produzieren, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Zudem steigt die Inflationsrate. Vor allem Lebensmittel waren zuletzt teurer. Die Epidemie beeinträchtigt deren Produktion und Verteilung. Die Teuerungsrate stieg im Januar um mehr als 5%. Und auch in der Sonderverwaltungszone Hongkong steigt nicht nur die Zahl der Infizierten, sondern der Schaden für die Wirtschaft, vor allem für den Tourismus. Frank Eichmann.
Wer in Hongkong auf seine U-Bahn wartet, hört alle paar Minuten diese Durchsage. Halten Sie sich ein Tuch vor Mund und Nase, wenn Sie husten oder niesen. Achten Sie auf Hygiene, verbreiten Sie keine Keime. Das scheint unmöglich. Gesichtsmasken sind zur Pflicht geworden, allerdings vielerorts ausverkauft und schwer zu bekommen. Das gilt selbst für die Stadtregierung, die weltweit über 400 Lieferanten anfragte, um die schwindenden Reserven aufzustocken. Allen Schutzmaßnahmen zum Trotz wurde gestern Abend die bislang höchste Zahl von Neuansteckungen an einem Tag bekannt gegeben, 10 neue Fälle. heute 2 weitere, insgesamt nun 38. Die Erklärung für den gestrigen deutlichen Anstieg: ein Familienessen Ende Januar, 8 Personen im Alter von 22 bis 68 steckten sich dabei mit dem Coronavirus an. Dr. Chong Chuk, für Infektionskrankheiten zuständige bei der Hongkonger Gesundheitsbehörde: mehrere der Familienangehörige hatten keine offensichtlichen Symptome, gingen nicht zum Arzt, sondern weiter zur Arbeit. Das ist wie bei der Grippe. Es ist unmöglich, alle mit leichten Anzeichen zu finden, ins Krankenhaus zu schicken und einen Test machen zu lassen. Wir versuchen wirklich alles, was wir können, die Ausbreitung des Coronavirus zu verzögern. Deshalb kommt zu den bisherigen Maßnahmen Verlängerung der Schulferien, Schließung der öffentlichen Einrichtungen, der Schwimmbäder, Museen, die Bitte der Regierung, soziale Aktivitäten auf ein Minimum zu reduzieren, wenn möglich eine weitere Woche von zu Hause aus zu arbeiten und in Menschenansammlungen stets eine Maske zu tragen. Diese weitere Verhaltensregel. Wir sind in einer Situation, in der wir einen stadtweiten Ausbruch verhindern wollen. Verzichten Sie auf große Treffen, gemeinsame Essen mit Freunden oder der Familie. Und sind diese Treffen nicht zu vermeiden, dann sollten alle fernbleiben, die Erkältungssymptome haben. Als Erfolg gilt, dass die Besucherzahlen deutlich gesunken sind. Über Hongkongs Grenzen einschließlich Flughafen kamen am 1. Januar noch insgesamt über 400.000 Menschen, gestern keine 30.000 mehr. Was weniger möglicherweise Corona-Infizierte bedeutet, hat eine wirtschaftliche Kehrseite. Tourismus und Einzelhandel stehen nach den Antiregierungsprotesten des vergangenen halben Jahres jetzt erneut vor einem riesigen Minus. Hongkongs Wirtschaftsminister warnte gestern in seinem Blog, 80% der ausländischen Besucher kämen inzwischen aus Festlandchina. Die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft würden schlimmer ausfallen als die SARS-Epidemie 2003. Zum bislang jüngsten Opfer wurde heute das Hongkong Arts Festival. 120 Theater, Musik, Tanz und Opernaufführungen waren ursprünglich ab Donnerstag bis Mitte März geplant. Jetzt wurde das Festival von den Veranstaltern abgesagt, weil die Veranstaltungsorte bis auf Weiteres wegen des Virenausbruchs geschlossen bleiben müssen.
Frank Eichmann mit seinem Bericht aus Hongkong. US-Präsident Donald Trump hat heute seinen Entwurf für den nächsten Haushalt vorgestellt und an den US-Kongress gegeben. Mehr Geld für die Mauer zwischen den USA und Mexiko, weniger Geld für Entwicklungszusammenarbeit, Einschnitte bei Sozialleistungen. Das sind 3 Stichworte, die zeigen, wie Trump seine Worte in Politik übersetzen will. Sebastian Hesse mit Einzelheiten aus Washington.
Europäische Finanzminister werden wieder einmal mit einer Mischung aus Schwindel und Neid über den großen Teich blicken. Der Haushalt der US-Regierung für das kommende Jahr umfasst stolze 4,8 Billionen Dollar oder in anderen Worten 4.800 Milliarden Dollar. Die stolze Summe ist teuer erkauft. Der Etat sieht neue Schulden in Höhe von 1 Billion Dollar vor, in anderen Worten 1.000 Milliarden Dollar. Die Präsidentin des Committee for a Responsible Federal Budget, das Komitee überparteilicher Haushaltswächter, Mayor McGuinness, ist entsetzt.
Never before in the history of this country has the deficit been this large when the economy was this strong.
Nie zuvor in der Geschichte des Landes sei das Defizit derart gewaltig gewesen, klagt McGuinness, während die Wirtschaft so boomt. Und das liegt einerseits an der Ausgabenpolitik. Vor allem das Militär ist von Donald Trump seit seinem Amtsantritt massiv aufgerüstet worden. Er gehe ja eigentlich verantwortungsbewusst mit Geld um, rechtfertigt sich Trump, aber wenn es um die Streitkräfte geht, dann dürfe nicht gespart werden. Mehr Geld bekommt auch die NASA, um eine weitere Mondlandung und die erste bemannte Mars-Expedition vorzubereiten. Und auch die Einwanderungsbehörde wird finanziell besser gestellt. Ziel ist es hier, illegale Einwanderung weiter einzudämmen. Trump verlangt auch weitere 2 Milliarden Dollar für den Bau der Mauer entlang der mexikanischen Grenze. Diese Zusatzausgaben gehen einher mit gesunkenen Einnahmen durch Trumps Steuersenkungen.
We unleashed an economic miracle by signing the biggest tax cuts. The tax cuts.
Wir haben ein Wirtschaftswunder geschaffen mit den größten Steuererleichterungen in der US-Geschichte, behauptet Trump. Über lang würden dank des gestiegenen Wachstums wieder mehr Einnahmen sprudeln. Dieses Kalkül findet die Opposition zynisch, erklärt der demokratische Abgeordnete Dan Kildee aus Michigan.
It is a pretty cynical ploy that the president uses to talk a good game when it comes to fiscal rectitude.
Zynisch, weil der Schuldenstand explodiere, um den Reichsten im Lande mehr Geld in die Taschen zu stopfen, so Kildee. Seine Partei beklagt vor allem, dass die Trump-Regierung bei Sozialprogrammen spart, um die Zusatzverschuldung wenigstens etwas abzumildern, die Krankenversicherung für Arme, Wohnungsbauprogramme, Studienbeihilfen und anderes werden gekürzt. Auch die Entwicklungshilfe um 21%. Kildee schüttelt den Kopf.
You don't rebuild America by taking away healthcare from people. You don't rebuild America.
Man baut Amerika nicht wieder auf, indem man den Leuten die Krankenversicherung nimmt, Mietbeihilfen, Immobilienfinanzierung oder Fortbildungsmöglichkeiten, so der Demokrat. Seine Partei dürfte den Haushaltsentwurf im Parlament noch gehörig auseinandernehmen und Trump Wortbruch vorwerfen. Er hatte versprochen, das Land innerhalb von 10 Jahren schuldenfrei zu machen. Dieses Ziel wurde auf 2035 vertagt. Bislang sind Amerikas Schulden seit Trumps Amtsantritt um $3 Billionen gestiegen, um $3.000 Milliarden.
Sebastian Hesse meldete sich aus Washington. Der südkoreanische Film Parasite hat bei der Oscarverleihung vergangener Nacht ziemlich abgeräumt. Unter anderem gewann das satirische Sozialdrama als erster nicht englischsprachiger Film den Preis für den besten Film. Es geht in Parasite um eine arme südkoreanische Familie, die sich durch geschickte Täuschung nach und nach alle Hilfsarbeiten im Haushalt einer reichen Familie sichert. Die soziale Kluft führt am Ende, ohne zu viel zu verraten, zur Eskalation. Wie viel Wahrheit steckt in der sozialen Kulisse für diesen Film? Wie groß ist die Kluft zwischen Arm und Reich in Südkorea? Dieser Frage ist unsere Ostasien-Korrespondentin Katrin Erdmann nachgegangen.
Die einen werden die goldenen Löffel, die anderen die schmutzigen Löffel genannt. Die schmutzigen, das sind die, die in Südkorea aus wirtschaftlich schwachen Familien kommen. Junge Leute oft zwischen 19 und 29 Jahren, die vor 3 Jahren mehrheitlich für den liberalen Moon Jae-in gestimmt hatten. Der heutige Präsident Südkoreas hatte ihnen mehr soziale Gerechtigkeit versprochen. Doch nach wie vor arbeiten viele in schlecht bezahlten und befristeten Jobs. Studierende mit Teilzeitjobs haben nicht selten kaum mehr als umgerechnet 300 Euro im Monat zur Verfügung. Wirtschaftlich am schlechtesten geht es jedoch Südkoreanern über 66 Jahre. Das zeigen Daten der OECD. Fast jeder Zweite lebt in Armut. Weil Armut in dem Land aber stark schambehaftet ist, sieht so mancher nur im Suizid einen Ausweg. Im vergangenen Jahr nahmen sich kurz hintereinander gleich 3 Familien offenbar aus Armut das Leben. Sie wollten keine Sozialhilfe beantragen. Und dennoch ist das Gefälle zwischen Arm und Reich in Südkorea im Verhältnis zu vielen anderen Ländern der Welt eher gering. Das zeigt der sogenannte Gini-Index der Weltbank. Doch die Schere ist unter dem liberalen Präsidenten Moon größer geworden. Und jeder in Südkorea weiß, wer mit dem richtigen Löffel geboren wurde, hat eine größere Chance auf eine steile Karriere. Denn nur dann kann man auch auf eine der teuren Privatunis gehen, die den Weg in eines der Großunternehmen sichern.
Katrin Erdmann mit den sozialpolitischen Hintergründen des südkoreanischen Films Parasite. Daimler-Chef Ola Källenius hat harte Monate hinter sich. Seit seinem Amtsantritt vor rund 9 Monaten gab der Konzern 3 Gewinnwarnungen heraus. Zuletzt hieß es, der Abgasskandal werde das Unternehmen bis zu 1,5 Milliarden Euro mehr kosten als bisher gedacht. Das dürfte also auf die Bilanz drücken, die Källenius morgen vorstellt. Vorab wurde durch einen Bericht des Handelsblatt deutlich, was die Folgen von Diesel und dem Strukturwandel der Branche für die Beschäftigten bedeuten könnte. Demnach könnten in den kommenden Jahren tausende mehr Stellen wegfallen als bisher geplant. Uschi Götz mit ersten Reaktionen.
Einen Tag vor der Bilanzpressekonferenz gibt Daimler sich zugeknöpft, nur so viel. Daimler habe sich Ende November mit dem Gesamtbetriebsrat auf Eckpunkte geeinigt, um die Konzernstruktur zu verschlanken und damit Effizienz und Flexibilität zu steigern, sprich Geld zu sparen. Angefangen bei den Personalkosten. Sie sollen bis Ende 2022 um rund 1,4 Milliarden Euro sinken. Wie angekündigt strebe Daimler an, bis Ende 2022 weltweit Stellen im niedrigen fünfstelligen Bereich abzubauen. Die Berichterstattung im Handelsblatt kommentiere man nicht, so eine Sprecherin. Bislang bekannt war, dass im Rahmen eines Sparpakets rund 10.000 Arbeitsplätze abgebaut werden sollen. Das Handelsblatt berichtet aktuell, mittlerweile ginge es um bis zu 15.000 Stellen. Demnach sollen Daimler-Mitarbeiter über Abfindungen, Frühpensionierungen und Altersteilzeit ausscheiden. Konzernchef Ola Källenius ist seit 9 Monaten im Amt und steht zunehmend unter Druck. Der 50-jährige Schwede muss endlich liefern. Das erwarten nicht nur Investoren von Källenius, auch die Belegschaft ist laut Auskunft des Gesamtbetriebsrats zutiefst verunsichert. Die Arbeitnehmervertreter indes sind offenbar auch noch nicht informiert. Ein Sprecher sagte am Morgen, man sei auch sehr gespannt, was Källenius morgen bekannt geben werde. Mit der Unternehmensspitze habe man Anfang dieses Jahres eine Betriebsvereinbarung unterzeichnet. Mit Blick auf den geplanten Stellenabbau betonte der Sprecher, von einer niedrigen 5-stelligen Zahl stehe nichts in der Vereinbarung. Noch im Dezember sagte Michael Häberle, Betriebsratschef im Stammwerk Untertürkheim,
dass die Kosten für die Transformation natürlich extrem hoch sind, war uns auch klar. Aber dass wir dann am Schluss jetzt Ende 2019 in diesen Orkan reinlaufen, das kann man, glaube ich, so bezeichnen, das haben wir tatsächlich nicht vermutet, was jetzt verbunden ist mit extremen Sparmaßnahmen, die das Unternehmen jetzt ziehen will.
Möglicherweise kommt es jetzt noch drastischer, als sich im vergangenen Jahr abzeichnete. Wenn nun mehr Stellen als zunächst geplant gestrichen würden, wäre das ein Indiz dafür, dass sich die Lage bei dem Premium-Hersteller weiter zuspitzt. 3 Gewinnwarnungen in weniger als einem Jahr fallen in die Zeit von Källenius. Das Vertrauen in den als sympathisch geltenden Manager schwinde, heißt es in den Werken. Gegen die wachsende Kritik will Källenius nun einen ambitionierten Zukunftsplan vorstellen, berichtet das Handelsblatt. Dazu zähle etwa die Ausdünnung der Modellpalette, selbst die Zukunft der B-Klasse sei unsicher. Im Bereich Elektromobilität läuft es auch nicht rund. Laut Handelsblatt verkaufte Daimler im vergangenen Jahr weniger als 700 Elektrofahrzeuge im Heimatmarkt. Zum Vergleich, BMW verkaufte 9.000 E-Fahrzeuge und Tesla 11.000. Auch die Dieselkrise belastet Daimler schwer, so musste der Autobauer zuletzt 2,7 Milliarden Euro für Strafzahlungen auf die Seite legen. Erwartet wird, dass Daimler-Konzernchef Ola Källenius morgen bei der Bilanzpressekonferenz einen Gewinneinbruch verkünden wird. Ebenso wird die Dividende wohl drastisch gekürzt werden.
Uschi Götz über Daimler vor der Bilanzvorlage. Möglicherweise verschärft der Autobauer seinen Sparkurs. Frage an Dorothee Holz in unserem Börsenstudio in Frankfurt. Wie wird dieser Bericht bei Ihnen aufgefasst?
Also die ersten Reaktionen auf diese Meldungen, 15.000 Stellen, waren tatsächlich ziemlich positiv. Die Aktien waren zwischenzeitlich DAX-Spitzenreiter. Aber die vielen Hiobsbotschaften, die ja schon angeklungen sind, die weiß man hier auch schon, erkennt man hier auch schon. Und das trübt die Laune, die Aktien nur noch leicht im Plus.
Das Thema des Tages, ohne Frage der Verzicht von Annegret Kramp-Karrenbauer auf Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz. Wie denken die Händlerinnen und Händler darüber?
Also es bewegt nicht die Aktienkurse, ist aber natürlich auch hier ein Riesenthema. Die Börse schaut genau, wer wird denn ihr Nachfolger werden. Da gibt es ja 2 mögliche Kandidaten. Der eine Friedrich Merz, der wird als wirtschaftsfreundlich beschrieben. Der andere Armin Laschet, nicht ganz so wirtschaftsliberal. Aber hier schaut man schon weiter voraus auf die nächsten Bundestagswahlen und sieht die Grünen eindeutig in der Hauptrolle. Dann wird es richtig spannend. Der DAX heute leicht unter Druck, liegt nicht daran. Kurz vor Schluss geht es um 0,2% runter auf 13.483 Punkte.
Liegt es denn weiter so wie in den vergangenen Wochen am Coronavirus?
Eindeutig, das ist das wichtigste Thema für die Börse derzeit. Die wirtschaftlichen Folgen werden immer sichtbarer. Die Belastung wird größer, nicht nur für China. Auch deutsche Konzerne müssen ja ihre Produktion im Land länger stoppen als gedacht. Das betrifft zum Beispiel BMW und VW. Autoaktien deshalb am meisten unter Druck. Bei Conti, BMW und VW ging es um 2% runter.
Bleiben wir noch bei den Autos. Geely aus China will mit der Tochter Volvo Cars zusammengehen. Das könnte Kosten sparen. Wie wird das an der Börse gesehen?
Da sind die Reaktionen sehr positiv. Da deutet sich auf jeden Fall die nächste Großfusion in der Branche an. Volvo Cars soll mit Geely verschmelzen. Beide gehören zur gleichen chinesischen Holdinggesellschaften. Es seien noch frühe Gespräche, aber natürlich geht es in diesen Gesprächen darum, die Kräfte zu bündeln und damit auch Geld zu sparen in Zeiten von alternativen Antrieben und Digitalisierung. Die Probleme sind ja für alle gleich.
Und dann gibt es noch eine sehr auffällige Bewegung im SDAX.
Ja, der schwedische Industriegüterkonzern Atlas Copco hat ein Auge auf Isra Vision geworfen, einen Hersteller von hochauflösenden Kameras. Ursprünglich ein Projekt der Uni Darmstadt. Die Schweden bieten 1,1 Milliarden Euro und die Aktien machen einen Satz von 45%. Noch ein Blick zum Euro, der schwächt sich weiter ab auf 1,09 $. Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich bis zu 29 Cent. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt. Gold kaum verändert bei 1573 Dollar.
Dankeschön, Dorothee Holz, mit den Börseninformationen aus Frankfurt. Wirtschaft und Gesellschaft ist damit vorbei. Gleich geht's hier weiter mit Kultur heute. Damit gute Unterhaltung. Silke Hane sagt Tschüss, danke fürs Zuhören.